SRF 2 Kultur.
Sie sind bei Reflexe, heute ein Gespräch mit der Farbforscherin Katrin Trautwein. Mein Name Danja Sulzer. Katrin Trautwein, Sie sind die Gründerin der Farbmanufaktur KT Color, wo wir uns jetzt befinden. Das heißt, Sie stellen hier Farben her, Farben aus natürlichen Pigmenten. Und in diesen Tagen erscheint von Ihnen ein neues Buch, ein Buch mit dem Namen Schwarz. Wir sind hier in Uster, ein sehr idyllischer Platz, ein Fabrikareal. Wir sind hier in ziemlich großen Hallen, viele weiße Säulen, große Fenster. Das war mal eine Weberei. Wir sitzen in einem Raum, den Sie auch sehr viel für Schulungszwecke benutzen. Ein großer schwarzer Tisch, ein paar Stühle rundherum und vor allem an den Wänden, die dunkel gestrichen sind, so in einem Braunton, sehen wir sehr viele Farben. Wie viele Farben sind hier aufgestellt?
225.
Es geht, die ganze Palette geht durch von Brauntönen zu Gelb, Grün, Blau. Welches ist Ihre Lieblingsfarbe?
Meine Farbe für die Insel wäre wahrscheinlich die hinter den Farbtafeln. Das ist unspektakulär, aber eine Farbe, die alles aufnimmt, ist die integrativste aller Farben, finde ich.
Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? In was für Farben lebt Katrin Trautwein?
Ich habe viele Holzmöbel. Ich bin auch ein großer Fan von Holz und ich lebe in Lapislazuli, Himmelblaufarben und in Schlammtöne. Der Tag durch habe ich so viel mit Farben und mit bunten Farben zu tun, dass ich abends eher Ruhe suche. Das sind für mich diese helle Schlammtöne.
Also es gibt Farben, die Ihnen Ruhe vermitteln, die eine Wirkung auf Sie haben, eine beruhigende Wirkung.
Ja, völlig. Also Sie müssen dann Farben sein, die nicht um Aufmerksamkeit kämpfen, sondern die es mir erlauben, einfach zurückzulehnen und daheim zu sein in meiner Höhle.
Haben Sie schon immer gerne die Wände um Sie herum bemalt? War das schon als Kind für Sie wichtig, in Farben zu leben, mit Farben irgendwie etwas zu machen? Woher kommt diese Liebe zu den Farben?
Also ich bin in Alabama ja aufgewachsen und da haben dann Verwandte aus Europa haben uns immer diese Carandage-Schülermalkisten geschickt. Da gab es dann eine mit 64 Farben. Und ich denke, das Thema hat mich früher schon sehr fasziniert, weil ich immer die Farbstifte nebeneinander, ich habe dann immer Farbkombinationen gesucht, die gut waren und solche, die weniger gut waren. Also es ist ein Thema. Ich habe auch viel gemalt. Es ist immer so ein Stück weit mein Thema gewesen. Und ich komme aus einer Familie, wo sonst alle Musiker sind. Und von dem her, ist wie ein Magnet. Farben sind für mich wie ein Magnet.
Farben dominieren jetzt Ihren Alltag. Was für eine Rolle spielen Sie, wenn Sie morgens aufstehen vielleicht? Oder welche Rolle spielen Farben für Sie? Welchen Einfluss haben Sie auf Ihre Laune, auf Ihre Stimmung vielleicht auch? Sie haben vorher gesagt, eben es beruhigt Sie, wenn Sie in diese Schlammtöne nach Hause kommen. Gibt es Momente, wo Sie sagen, jetzt muss ich diese Farbe sehen, weil irgendwie brauche ich jetzt diese Farbe?
Ich bin wahrscheinlich zu rational von meiner Ausbildung her. Ich bin ja ausgebildete Chemikerin und habe dann sehr viele Jahre auch die ganze Welt durch streng wissenschaftliche Brille betrachtet. Aber ich glaube inzwischen, und ich sage es auch inzwischen, also ich traue mich zu sagen inzwischen, dass ich wirklich denke, dass Farben um uns herum und Art, wie sie mit dem Licht Wechselwirkungen eingehen, dass das ein unglaublich wichtiger Faktor und ein extrem unterschätzter Faktor ist. Der bestimmt, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und wie wohl wir uns fühlen in unserer Umgebung.
Viele Farben kommen ja aus der Natur, eben wenn wir an das Grün denken, das wir jetzt auch hier draußen sehen, das so in der Sonne einem wirklich so entgegenknallt oder dann auch schattiges Grün. Farben sind etwas, das wir eigentlich aus der Natur kennen. Kann man diese Farben nachbilden?
Wir geben uns große Mühe. Wir nehmen auch darum so weit wie möglich natürliche Pigment, weil ich denke, ganz wie Sie sagen, dass unser Farbempfinden und auch unser Heimatsgefühl, die Art, wie wir uns durch die Welt oder in der Welt wohlfühlen, hat sehr viel damit zu tun mit unserer Urerfahrung und die ist tatsächlich Natur. Also meine Urvorstellung von Rot hat wahrscheinlich sehr viel mehr mit einer roten Blume und diesem ganz wunderschönen, kernigen, innigen Rot, das samtige Innere von einer Rose, als mit einem roten Autolack zu tun. Und ich behaupte heute auch, oder meine These, die ich heute vertrete, ist, dass wir uns wohlfühlen in Farben, die auch so eine gewisse Qualität haben, wie wir sie aus der Natur kennen. Also sie dürfen nicht zu monochrom sein. Sie müssen mit ihrer Gegenfarbe ausgemischt sein. Sie müssen sich ruhig verhalten mit anderen Farben in ihrer Umgebung. Man steht ja gar nie vor einer natürlichen Landschaft und sagt, diese Farbe passt nicht. In der Natur passt ja alles zusammen. Und das lässt sich auf Räume übertragen, aber es ist nicht, das, also es ist nicht so einfach, oder das ist unsere Arbeit, die wir hier betreiben.
Sie arbeiten ja hier sehr oft mit Naturpigmenten, die Sie eben auch aus der Natur entlehnen und in Ihre Farben einarbeiten. Was ist der Unterschied zwischen diesen natürlichen Pigmenten und den synthetischen?
Natürliche Pigmente sind aus Chemikersicht, so wie ich ausgebildet bin, sind sehr unrein. Wenn ich einen Ocker aus der Natur oder so ein schöner roter Schwedenrotstein in die Hand nehme und den unter dem Mikroskop anschaue, dann ist das eine durchmischte Geschichte mit roten Körner, orangen Körner, grauen Körner, schwarzen Körner. Also es ist nichts Einheitliches. Und Natur hat immer diese Durchmengung und Durchmischung mit anderen Substanzen und anderen Farbigkeiten. Und heute inzwischen sage ich, dass eine schöne Farbe nicht die ist, die möglichst rein ist in einem sehr kleinen Bereich, sondern die wirklich möglichst mosaikartig zusammengesetzt ist, weil die am meisten harmonisch dann auch mit anderen Farben wirkt.
Haben Sie auch schon mal irgendwie, waren Sie mal auf einer Wanderung und haben da am Boden irgendwelche Erde aufgelesen oder Steine aufgelesen und haben dann daraus versucht, eine Farbe herzustellen?
Ich mache das immer. Ich lese immer Steine auf. Und was wirklich spannend ist, ich habe mal in Wals, in der Therme, habe ich mal verschiedene Steine aufgelesen, habe sie in meinen Rucksack getan und habe die Steine dann angerieben und mit einem Leim zu einer schönen Leimfarbe verarbeitet. Und die steht so eine alte Kapelle in der Nähe von der Therme. Und in dieser Kapelle sind genau diese Farben eingesetzt worden. Da ist mir zum ersten Mal bewusst worden, dass Farben früher eine lokale Kultur im Grund war. Und die Steine, die in der Umgebung waren, auch die weiße oder die schwarze, wenn es eine Weinanbaugegend war, hat man dann Rebstöcke gebrannt und hat dann das Rebschwarz gemacht, das auch fantastisch dunkel ist. Und dann hat man dort das Rebschwarz verwendet. Und in einer anderen Gegend, wo man vielleicht Kork gesucht hat oder Kork aufbereitet hat, wie man das passiert, hat man dann die Reste wieder zu einem ganz anderen Schwarzpigment verarbeitet. Und so hat jede Gegend eine eigene Schwarzkultur auch gehabt, die einfach aus der Verwertung aus der Gegend dann entstanden ist. Es ist ein Reichtum im Grund.
Wie geht man da vor, wenn man dann eine solche Farbe kreieren möchte, auch zum Beispiel, wenn man diese Farben von Le Corbusier hat? Wie mischen Sie diese Farben ab? Was ist das für ein Prozess?
Häufig haben wir Vorlagen. Also diese Le Corbusier-Farben zum Beispiel, da gab es ja von 1932 diese kleine Farbproben. Das waren Tapetenstückchen. Und auf ihnen waren diese Farben mit ihrer ganzen koloristischen, aber auch haptischen Vielfalt. Und dann fängt man an zu mischen und am Anfang fängt irgendwo an, man denkt, das könnte eine Farbe sein, die aus Pariser Blau hergestellt ist. Und dann macht man es und dann ist man sehr schnell, sieht man, ob sich die Farbe in die richtige Richtung bewegt oder ob sie sehr flach ausschaut oder ob sie viel zu laut bellt und sie muss viel ruhiger werden und dann nähert man sich an. Es ist wie Kochen. Sie probieren was im Restaurant, es schmeckt ihnen wunderbar, sie gehen heim und machen es und dann denken sie, ja gut, ist auch rot, aber es hat noch nicht diese aromatische Vielfalt und dann muss man halt tüfteln.
Sie haben jetzt neu ein Buch geschrieben, entwickelt, das erscheint demnächst im September. Das Buch heißt Schwarz, also ein Buch über die Farbe Schwarz. Wie kam es dazu?
Wir sind vor vielleicht 3 Jahren, ist die Designerin, die holländische Designerin Hella Hongerius auf uns zukommen und sie wollte damals in Rotterdam eine Ausstellung machen, wo sie ihre ganze Designgegenstände gegen einen dunklen Hintergrund zeigen wollte. Und sie hat damals die Vorstellung gehabt, dass wir für sie 24 verschiedene Schwarztöne mischen. Wir haben dann angefangen zu mischen. Das war eine Idee, die wir spannend gefunden haben. Ich habe es damals der schwarze Regenbogen genannt, das Projekt. Und wir haben angefangen mischen und haben dann festgestellt, dass 24 nicht geht. Es war nicht möglich, 24 unterscheidbare oder irgendwo sinnvoll unterscheidbare Schwarznuancen zu machen. Aber 16 hat funktioniert. Dann haben wir diese Farben entwickelt und haben sie dann mit der Hella abgesprochen und am Ende war dann diese Ausstellung in Rotterdam. Und kaum war die Vernissage, also hat die Vernissage angefangen, sind sofort Leute auf mich zukommen und wollten, da haben die Idee von einem schwarzen Regenbogen oder dieser farbigen schwarzen Welt so spannend gefunden, dass ich war eigentlich völlig überrascht. Wir haben Jahre vorher mal 35 weiße Farben auf den Markt gebracht und die sind da und sie werden gefragt und Leute interessieren sich für 35 Weißtöne, aber das Thema Schwarz hat eine völlig andere Wirkung gehabt.
Regenbogen, das verbindet man eigentlich mit totaler Farbigkeit. Oft sagt man eigentlich, Schwarz ist gar keine Farbe. Wieso ist Schwarz trotzdem eine Farbe?
Ich sage immer, dass es keine Neutralität gibt, ganz provokativ, aber es ist im Farbenbereich mit Sicherheit alles, was aus einem Eimer kommt, hat Qualitäten, die niemals neutral sein können. Und die Schwarz, uns stehen ja verschiedene schwarze Pigmente zur Verfügung und jedes davon, das eine wirkt metallisch, das andere wirkt samtiger, eins davon wirkt vielleicht viel blackartiger, ein anderes ist in der Lage, dann sehr steinige Schwarznuancen zu machen. Also die lassen sich nicht über der eine Kamm Neutralität scheren.
Sie haben es gesagt, eben das eine wirkt samtig, das sieht man auch bei diesen Tönen hier im Raum sehr schön. Das eine hat wirklich so eine, sieht aus wie ein Stein, ein dunkler Stein. Material spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei der Wahrnehmung von Farben, habe ich das Gefühl.
Da treffen Sie eigentlich den Nagel auf den Kopf. Die Farbe ist Material, das sagen wir immer wieder, das wird in der Kommunikation oder in Lehrbüchern heute wird Farbe sehr oft auf Zahl reduziert. Das ist dann irgendeine Lage auf dem Farbenkreis und dann noch irgendein Trübungs- und irgendein Aufhellungswert. Aber im Grunde genommen sind die Farben, in denen wir leben und die unsere Architektur auszeichnen, sind Materialien. Und die haben ihre Wirkung wie jedes Material und man kann sie gekonnt einsetzen oder weniger gekonnt. Also das ist eigentlich für mich ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch.
Es ist nämlich wirklich auch so, dass man diese Farben möchte man anfassen. Also es hat etwas, man wird da hingezogen und man möchte irgendwie gleich schauen, ist das denn so, wie es aussieht? Also es hat auch etwas sehr Haptisches.
Wir nennen es immer die Streichelwollenfarben. Wir müssen häufig, wir haben viele Schulklassen kommen auch vorbei und dann kaum sind die Schulklassen gegangen, muss man gewisse Farbtafeln immer austauschen, weil das sind die, wo die Leute hingegangen sind und gedacht haben, das sieht aus wie eine Schokimousse oder das sieht aus wie was, das ich gar nicht kenne, wie fühlt sich's an, also da genügen dann die visuellen Sinne nicht und man muss noch mit der Hand dahinter gehen und die Geschichte enträtseln.
Ihre Farben sind ja auch dafür bekannt, eben, dass es so wie mehrdimensional ist, dass nicht, dass man irgendwie in die Tiefe auch blicken kann, wenn man eine Wand anschaut, dass sie einem nicht irgendwie die Farbe so zurückknallt, sondern dass sie einem irgendwie das ein bisschen weicher irgendwie entgegenbringt. Woher kommt das?
Das Licht, das im Raum verbleibt oder das von der Oberfläche zurückgeschickt wird in den Raum, das wird entweder gespiegelt oder es wird gestreut. Also, und wenn es gestreut wird, hat man diese diffuse Erscheinung, die passiert bei dünnschichtigen, bei Autolacke, was immer. Das ist immer eine Diffusion. Unsere Farben sind so gebaut, dass die Farben gespiegelt werden. Also die Lichtstrahlen werden zurückgespiegelt und es gibt dieser tiefen Eindruck. Das macht das Samtige oder das Metallische oder das Haptisch dann auch so spannend wird.
Kommen wir wieder zu der Farbe Schwarz zurück. Können Sie mir einige dieser 16 Schwarz, die Sie entwickelt haben, können Sie mir die mal benennen?
Anfangen tut die ganze Geschichte mit Elfenbeinschwarz. Und Elfenbeinschwarz ist eins von den ältesten Pigmenten, die die Menschheit kennt. Und gleichzeitig ist es früher das gängige Schwarz gewesen, also der Rembrandt, Van Gogh, Le Corbusier, die Mondrian, die ganze alte, also vor der großen Industrialisierung in Anfangs vom 20. Jahrhundert hat man am meisten mit Elfenbeinschwarz gearbeitet, obwohl damals schon Elfenbein eher selten war und man hat damals Tierknochen verwendet. Aber wahrscheinlich schon damals hat man dann sich entschieden, dass Elfenbeinschwarz vornehmer klingt wie Knochenschwarz, was der technisch korrekte Begriff wäre, und hat dann Elfenbeinschwarz verwendet, aber eben Knochen verrußt. Wir haben die Farbe dann entdeckt über die Polychromyle Corbusier, haben wir gemerkt, wir brauchen unbedingt dieses Knochenschwarz, weil es einfach samtigere, schwarzere, faszinierendere Schwarz macht als die Autoruß oder das Flammruß, das verwendet wird in der Industrie sonst. Und wir haben große Schwierigkeiten immer wieder gehabt, das zu kriegen, weil das einfach ein Pigment ist, das schwierig ist zu verarbeiten. Das war aber der Anfang. Und wenn man Elfenbeinschwarz 1:1 mischt mit Kreide, wir nehmen ja die Kreide aus der Champagne in Frankreich, dann gibt es der nächste Schwarzton, unser Anthrazit, der ja auch schon sehr schwarz ausschaut, aber im Grunde genommen eine 1:1 Mischung ist von Schwarz und Kreideweiß. Die nächste Serie, die uns so gefallen hat, waren die Mischungen dann von Elfenbeinschwarz mit Ultramarinblau. Wir produzieren ja ein Blau, das sehr nah ist an Yves Kleins Ultramarinblau. Und das ist ja auch so eine Streichelwollenfarbe, also eine, in der manche Leute am liebsten baden würden oder reinspringen, weil sie das Gefühl haben, dass man drin ertrinken könnte. Oder, also es ist eine unheimlich spannende Farbe. Und die Mischung von Elfenbeinschwarz mit Ultramarinblau macht diese unglaublich samtige Dunkelblautöne, von denen mir einige da auch zeigen und sehr, also sind Farben, die wir im Team unheimlich gern haben. Und auch sehr schön waren die Mischungen dann von Elfenbeinschwarz mit Naturumbra. Das sind Pigmente, die uns sehr wichtig sind und wo wir hier große Aufwände betreiben, immer neue Quellen zu entdecken. Und die Mischungen haben dann auch so dieses ganz Erdige. Da kriegt dann das Elfenbeinschwarz was sehr Erdiges und das so was Archaisches, so Urdreckbraun, aber so richtig wohlgenährt, diese ja, auch Lieblinge von uns.
Wenn Sie das schon so erzählen, das ruft irgendwie immer auch so Bilder hervor, das finde ich doch irgendwie ganz spannend. Eben man stellt sich dann gerade vielleicht irgendwie einen Felsen vor, den man vielleicht in den Ferien mal gesehen hat. Ich erinnere mich an einen Felsen auf Hawaii, der war wirklich so orange, braun, so ganz knallig. Hat das was damit zu tun auch, dass Farben einem an etwas erinnern oder irgendwie an Bilder hervorrufen, an die man sich erinnert?
Unbedingt. Ich meine auch, dass der Versuch, Farben zu objektivieren, indem man Zahlenwerte statt Farbnamen nimmt, dass das einerseits eine verständliche Bemühung ist, weil man meint, wenn man sagt 90-10, weiß man in Tokio, Los Angeles und in Zürich genau, was damit gemeint ist. Aber gleichzeitig geht was dabei verloren, nämlich, dass wenn ich rede von Assisi-Braun, kommen Ihnen sicherlich andere Bilder in Sinn als mir, aber gleichzeitig passiert was Bildhaftes und man wird sich an die Farbe besser erinnern. Vielleicht muss man schmunzeln dabei, also es werden dann auch irgendwelche Brücken zu anderen schönen Erinnerungen oder vielleicht auch unschöne, aber jedenfalls passiert auf verschiedenen Sinnesebenen was. Ich denke, das sind wichtige Vorgänge, weil sie Kreativität hervorrufen und nicht einfach Präzision.
Bei Schwarz könnte man sich jetzt vorstellen, dass da viele Menschen eher so ein bisschen negative Assoziationen haben, eben vielleicht Beerdigung, Tod, vielleicht auch irgendwie dunkle Magie. Es gibt ja so ein bisschen, Schwarz ist ja so ein bisschen negativ behaftet, auch irgendwie geschichtlich. Oder im Christentum war ja Schwarz auch eine sehr wichtige Farbe. In der Politik steht es heute noch für konservative Kräfte. Was würden Sie sagen, sehen Sie das auch so oder hat für Sie Schwarz eine durchwegs positive Bedeutung?
Ich finde es total schade, dass Schwarz so mit so vielen negativen Bildern verfrachtet ist, weil einerseits ist in der Dualität von hellen und dunklen Farben, also von weiß und schwarz, weiß sieht viel toller aus, wenn es gegen den schwarzen Hintergrund gezeigt wird. Da kommt es viel stärker zur Geltung und leuchtet viel stärker. Und das Schwarz sieht viel toller aus, wenn nicht alles dunkel ist im gleichen Zug. Also ich denke, es braucht beides. Dann hat man eine Möglichkeit, mit Kontraste zu spielen und zu betonen, was man betonen will. Und auch denke ich, dass diese negative Verbindungen häufig einfach, also in der Architektur sagt man ja immer, schwarze Wände drücken. Und das stimmt überhaupt nicht. Eine schwarze Wand entzieht sich der Aufmerksamkeit und macht das Gegenteil von drücken. Das sind so Bilder, die sind wahrscheinlich aus einer Überbewertung von Weiß und dadurch ist Schwarz dann nicht irgendwas mit einer eigenen Stärke, sondern es ist einfach das Gegenteil von Weiß. Und wenn Weiß positiv ist, muss Schwarz negativ sein. Und diese polare Welt oder Polarisierung ist ein großes Unglück, weil man vergibt sich eine Möglichkeit, wirklich differenziert mit dem Hellen und mit dem Dunklen zu schaffen.
Sie hören Reflexe, heute im Gespräch mit mir, Danja Sulzer, ist die Koloristin Katrin Trautwein. 1997 haben Sie diese Farbmanufaktur gegründet. Seit daher ist einiges passiert. Gibt es Entwicklungen oder Trends, die Sie festgestellt haben? Vielleicht, dass die Leute mutiger geworden sind? Gibt es etwas, das Ihnen aufgefallen ist über die Jahre, in der Sie jetzt schon in diesem Geschäft tätig sind?
Der Trend ist sicherlich zur Farbe, seitdem wir angefangen haben zu machen, oder wir haben wahrscheinlich Glück gehabt in dem, dass wir mit Farben auf den Markt gekommen sind zu einer Zeit, wo man sich nach einer eher weißen Architekturphase wieder vermehrt für die Farbe interessiert hat. Das ist ungebrochen geblieben. Wir haben auch am Anfang, wo wir angefangen haben, hat jeder gerade eine rote Wand haben wollen und dann irgendwann war es eine orange Wand, dann war es eine burgunderrote oder bordeauxfarbene Wand. Es wechselt immer, im Moment sind so grüne Farben, scheinen mir die zu sein. Wenn man sich die eine weiße Wand oder eine nicht weiße Wand gönnt, dann nehmen die Leute im Moment sehr viel Grüntöne. Also das ist sicher, das ist ein fruchtbarer Boden. Aber ich glaube auch generell, dass die Menschheit sich einfach nach Farben sehnt. Man braucht Farbe. Ohne Farbe lebt man in einer sehr künstlichen Welt. Und ich denke, dass immer wieder so weiße Architekturphasen dann auch sich wieder abwechseln werden mit solchen, wo die Leute sich wieder mehr Farbe und mehr Differenzierung wünschen.
Jetzt hört man ja sehr oft, ja, wenn du gestresst bist, mal deine Wand. Keine Ahnung, blau, das beruhigt dich, oder mal sie grün, das gibt dir Hoffnung. Was halten Sie von diesen Zuschreibungen, von diesen psychologischen Zuschreibungen?
Wenig. Ganz, ganz einfach. Ich halte wenig davon. Einerseits, weil Farbe ein Phänomen ist, das im Licht und in den Umgebungsfarben wirksam wird. Sie können nicht ein Rot nehmen. Wenn wir das hier am Tisch anschauen und Sie finden es ein schönes Rot, dann trifft es hier am Tisch im Gespräch mit dem Licht, das wir jetzt haben. Aber wenn Sie dann in Ihrem Bau eine Riesenfläche haben und die steht in einem ganz anderen Licht oder in gar keinem Licht zum Beispiel, dann kann es sein, dass das Rot einfach keine Chance hat, seine Wirksamkeit zu entfalten. Und dann muss man wieder zielgerichtet für dort was überlegen. Diese ganze, ich sag mal, Urteile über wie Farben wirken, sind unter Laborbedingungen in irgendwelchen Untersuchungskammern zustande kommen. In dem Raum treffen sie zu und sind die Aussagen richtig. Aber es ist auch ein Unterschied, ob sie einen roten Pulli tragen oder ob sie eine rote Wand oder ein rotes Auto fahren. Und es macht einen Unterschied dann, ob eine grüne Wand daneben steht oder eine dunkle Wand oder eine helle Wand. Und es hängt davon ab, welches Rot oder welches Schwarz sie einsetzen. Also das sind alles so Sachen, wo diese einfachen Urteile, blau beruhigt oder blau ist eine kalte Farbe und orange animiert und macht fröhlich, wo ich von denen sehr wenig halte oder meine, dass sie nur sehr bedingt nützlich sind.
Woher kommt denn das? Wie ist das entstanden, diese Vorstellungen, die man hat von der Wirkung von Farben?
Aus so psychologischen Untersuchungen. Leute wollen wissen, welche Farbe die richtige ist zu benutzen, und dann werden Ratgeber konsultiert. Und ich glaube, dass das Farbthema, weil so stark vernachlässigt ist, von der Architektur zu einem Spielfeld worden ist für Pseudowissenschaften. Und dann hat irgendjemand irgendwann mal eine Untersuchung gemacht, und die Untersuchung wird zitiert, weil die Leute suchen Farbwissen und es ist nicht vorhanden. Und dann wird irgendeine Untersuchung, die in einem begrenzten Umfang sicherlich eine gute Untersuchung war, die wird dann zitiert und dann wird sie nochmal zitiert und dann nochmal zitiert und am Ende kommt dann noch eine mächtige Werbebranche und dann ist grün die Farbe des Optimismus und dann wird überall grasgrün oder rot ist die Farbe für Selbstbewusste und dann wird irgendein Dominanzrot wird dann verwendet und man meint dann, dass das immer dieses bringen wird, weil es einfach dann losgelöst ist vom Kontext. Es spiegelt ja eigentlich Durst nach Farbe auch, dieses Verbreitung von einem Wissen, das aber sehr, sehr einfache Zusammenhänge herstellt, wo die Wahrheit im Grunde genommen sehr viel kontextgebundener ist.
Wir hatten es vorher erwähnt, Raumwahrnehmung und Farbe sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Für welche Räume eignet sich denn welches Schwarz, wenn wir mal bei der Farbe Schwarz bleiben, oder sonst auch welche andere Farbe?
Wir haben hier in unseren Räumen zum Beispiel dort, wo wir Farbe zeigen wollen, nehmen wir dunkle Hintergründe, weil wir haben beim Durchlaufen haben wir unsere kleine Designküche, habe ich Ihnen gezeigt, und die strahlt gegen diesen sehr dunklen Hintergrund, wirkt sie, kriegt sie ihren Objektcharakter, also kommt sie wirklich zur Geltung. Gegen der weiße Hintergrund wäre sie lange nicht so wirksam, weil die weiße Wand dann viel stärker wirken oder viel präsenter wäre im Raum. Wir setzen an hellen Flächen gern dann auch hellere Farben ein. So, wir nennen sie immer Lichtfarben, weil ein Rot einfach sehr viel schöner wirkt, wenn es im Licht steht. Und an dunklen Flächen setzt man gern die dunklen Farben ein, weil dort Schwarztöne sind toll in dunklen Räumen, weil sie dann einfach wirklich sich verbinden mit dem Schatten und dann ermöglichen, dass der helle Gegenstand in der Nähe oder irgendeine Goldbronze oder der Mensch vor der dunklen Wand wird viel farbiger erscheinen als vor der weißen Wand.
Der Mensch vor einer Wand, das ist ja eigentlich wie eine Form. Also wenn man eine Wohnung einrichtet, dann möchte man ja vielleicht, hat man sich überlegt, was man für Möbel auch hat und möchte die vielleicht auch irgendwie besonders inszenieren. Gibt es da in diesem Zusammenspiel zwischen Farbe und Form vielleicht auch ein Patentrezept?
Ja, ein Patentrezept, es gibt ein Patentrezept für Farben und Form, nämlich die Form, die man zeigen will, muss die hellere Farbe haben. Und die Form, die man verstecken will oder die man nicht so sehr ins Mittelfeld von der Aufmerksamkeit rücken will, streicht man dunkler. Wie im Fernsehen, wie im Schwarz-Weiß-Foto. Das Objekt, das am schnellsten gesehen wird, ist das hellste Objekt.
Jetzt, wenn wir zum Schluss nochmal auf das Buch zurückkommen, das Buch Schwarz, das herauskommt, an wen richten Sie sich mit diesem Buch? Für wen ist dieses Buch gedacht?
Ich habe meins ist für Architekten gedacht, aber als ich damals dann zum Lars Müller mit dem Verleger geredet habe drüber, hat er gesagt, das ist ein Buch, das wird auch meine Mutter kaufen, die aber nichts von Architektur versteht, weil sie sich für Design interessiert und weil das Thema Schwarz auch immer diese sowas neugierig machendes hat. Es gibt ja das kleine Schwarze und es gibt die schwarze Unterwäsche, ist in jedem Lingeriegeschäft sehr gut vertreten. Also da gibt es ja auch noch so die sehr erotische, sehr sinnliche, sehr körperhafte Seite von Schwarz, die mit diesem Vorurteil von Neutralität oder mit dieser Vorstellung vom Schwarz, das Angst macht, auch wieder gar nichts zu tun hat. Und das schwingt da auch immer mit. Also ich denke, das Publikum ist wahrscheinlich ein breiteres.
Vielleicht noch eine letzte Farbe. Was ist das Tollste an Ihrer Arbeit mit Farben?
Alles. Ich habe mal eine Glücksdefinition gelesen irgendwo, an einem Nachtessentisch im Riedberg-Museum hat mal meine Tischnachbarin gesagt, dass ihre Lieblingsglücksdefinition ist, Glück ist, das sein zu wollen, was man ist und nichts anderes. Und die Arbeit mit Farben oder Farbforscherin vielleicht am ehesten ist genau mein Traumberuf und ich will im Grunde genommen gar nichts anderes lieber sein.
Das war Reflexe mit der Koloristin Katrin Trautwein. Das Buch mit dem Titel Schwarz erscheint dieser Tage bei Lars Müller. Am Mikrofon war Danja Sulzer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.